Hey, mein Name ist Ben und ich begrüße dich zu einer neuen Podcast-Folge, dem zweiten Teil mit dem Interview mit Thomas Mangold, dem Experten für effektives Zeit- und Selbstmanagement. Das ist nämlich am Ende gar nicht zu trennen und wir haben in der letzten Woche schon unheimlich coole Insights und Tipps vom Thomas bekommen. Reflektier mal deine Woche. Stell dir einfach mal die perfekte Woche zusammen und guck mal, wo passt das ganz gut für dich. Plan dir feste Zeiten, in denen du dann deine Produktivität ausschöpfen kannst. Sei mal vorsichtig mit den vielen unnötigen Entscheidungen, die du im Alltag triffst und den ganzen Ablenkungen, die dich begleiten. Und heute, Thomas, freue ich mich, dass du dir nochmal Zeit für uns nimmst, um nochmal einiges nachzulegen. Denn wir haben noch spannende weitere Fragen, auf die wir uns Antworten von dir wünschen. Was kannst du uns, Thomas, denn mal darüber verraten? Es gibt ja diese Menschen, bei denen wir eigentlich kaum aus dem Staunen rauskommen, weil die wirklich viel schaffen. Und gibt es da im Prinzip bestimmte Phasen, die du benennen kannst, in denen Menschen eine besondere Schaffenskraft haben? Also vielleicht wirklich auch Lebensphasen, vielleicht Tagesabschnitte. Was kannst du uns dazu verraten?
Ja, sehr, sehr gerne. Also bei den Tagesabschnitten, da hast du auf jeden Fall recht. Auch Lebensphasen können das natürlich sein. Wir können auf beides eingehen. Beginnen wir vielleicht mit den Lebensphasen. Ich würde es gar nicht so sehr Lebensphasen nennen, sondern ich würde es einfach Sprintzeiten nennen. Ja? Es gibt Menschen, die ein Unternehmen aufbauen oder irgendein großes Projekt angehen und die ganz genau wissen, okay, jetzt ist halt die nächste ein, zwei Jahre vielleicht oder so, ist halt so eine Sprintzeit. Ja? Und wie bei allem im Leben, auch im Sport, der Sport lebt ja auch von Anspannung und Entspannung und dieses Spiel kann ich natürlich sehr, sehr gerne spielen, wenn ich weiß, dass nach Anspannung wieder Entspannung kommen muss. Ja, die Falle, in die ich nicht hineintreten darf, da ist natürlich, dass ich dann sage, ich sprinte jetzt mal zwei Jahre und aus dem zweijährigen Sprint wird dann ein zehnjähriger Sprint und irgendwann kommt das Burnout. Ja, also dann kommt nämlich, weil der Körper holt sich die Entspannung irgendwann, egal ob geistig oder körperlich, entweder in Form von einer Verletzung, physisch oder mental halt, und der holt sich die dann einfach zurück. Ja, also das ist schon möglich, das zu tun über einen gewissen Zeitraum, aber ich muss halt immer wissen, dass die Entspannungsphase kommen will. Interessanter wird es für mich vielmehr, wenn wir auf den Tag eingehen. Weil da, wie du sagst, hat natürlich jeder Tag und jeder Mensch im Tag seine Höhen und Tiefen. Ja, und die auch Biorhythmus genannt, das ist ein ganz, ganz tolles Konzept, finde ich. Und ja, natürlich, du kannst jetzt in deiner Hochfokuszeit sozusagen, also wenn du vom Biorhythmus her die meiste Energie hättest für Fokus, Konzentration und so weiter, da kannst du natürlich im Meeting sitzen und unwichtige Dinge tun oder du kannst die wichtigen Aufgaben erledigen. Und das ist ein entscheidender Unterschied. Und jeder Mensch ist ein bisschen anders, man muss das selbst herausfinden. Ich kann dir nur empfehlen, nimm dir einfach mal auch wieder einen Kalender oder ein Blatt Papier und mach dir so eine kleine Excel-Liste und beobachte mal 5 bis 10 Werktage lang. Ja. Einmal die Stunde, stellst dir eine Erinnerung jeder Stunde und bewertest die Energie, die du in der letzten Stunde hattest für deine Arbeitsaufgaben. Und dann hast du dann am Ende ein Muster und ein großes Tabellenblatt, wo viele, viele Benotungen drinnen stehen und du wirst dann sehr, sehr schnell ein Muster erkennen. Einerseits ein Muster, dass du zum Beispiel, so wie ich vielleicht, eher der Morgenmensch bist und dass du gleich nach dem Aufstellen vor Energie sprühst, am Abend aber eher energielos bist oder umgekehrt vielleicht, der komplette Morgenmuffel bist, ja, und am Abend dann halt vor Energie sprühst. Das musst du halt für dich selbst herausfinden. Ja. Und wenn du das mal machst, dann weißt du auch die genauen Zeiten. Also natürlich, jeder weiß tendenziell, ich bin eher der Morgenmensch oder ich bin eher der Morgenmuffel. Aber wirklich die genauen Zeiten herauszufinden. Zum Beispiel ist das bei mir zwischen, keine Ahnung, 9 und 11 Uhr vormittags oder zwischen 15 und 17 Uhr nachmittags, wo ich wirklich die allermeiste Energie habe. Das lohnt sich allemal. Und das kann ich tun. Und dann wirst du eben sehr, sehr schnell Muster erkennen. Und einen zweiten Tipp, den ich dann noch mitgeben kann, ist, leg mal über diese Ergebnisse deinen Kalender drüber. Dann wirst du auch vielleicht sehr, sehr schnell Energiesauger entdecken. Ja, also Meetings zum Beispiel sind der typische Energiesauger, dass du voller Energie davor warst und danach eigentlich die komplette Energie gefehlt hat. Und dann kannst du mit diesen Ergebnissen ein wenig spielen, ja, experimentieren. Vielleicht kannst du ein bisschen was verschieben. Was ich dir aber auf jeden Fall empfehlen kann, wir haben in der letzten Podcast-Folge geplaudert über die Power Hour, dass du versuchst, diese Power Hour genau zu der Zeit zu legen, wo du die meiste Energie hast. Das ist natürlich dann sind wir wieder bei effizient und effektiv. Auch das haben wir schon in der letzten Podcast-Folge. Und das ist etwas, was extrem spannend ist. Also ja, kann ich definitiv nur empfehlen, damit zu experimentieren und da für sich selbst herauszufinden, was sind die besten Ergebnisse und dann wirklich einen Produktivitätsschub sozusagen zu haben.
Ja, mega. Also wir nehmen übrigens dieses Podcast-Interview gerade in den Morgenstunden aus. Du erlebst also gerade Thomas in seiner Bestform sozusagen. Und was ich auch verraten darf, Thomas, sicher, da in deinen Mentorings findet eben auch dieses regelmäßige wöchentliche Meeting mit deinen Mentees stets am Morgen statt. Also ja. Er will einfach in der besten Qualität für seine Kundinnen und Kunden da sein. Das finde ich total cool. Also im wahrsten Sinne des Wortes eingeschläfert nach einem Meeting. Das hat ja auch viele Gründe, auch dass Meetings oft eher im Sitzen stattfinden und so gar nicht richtig dem eigenen Rhythmus folgen können. Jetzt stelle ich mir die Frage, Thomas, gerade weil wir ja auch schon eingangs in der ersten Folge über dieses Thema Reflexion gesprochen haben und sich häufig herauskristallisiert, dass wir das gar nicht so richtig mitbekommen. Woran merke ich denn, dass ich vielleicht gerade unproduktiv oder auch abgelenkt bin? Was kann ich dafür für auch Beobachtungsmethoden vielleicht nutzen, um das festzustellen?
Ja, also prinzipiell Reflexion ist schon mal das richtige Stichwort. Wir haben gerade die Reflexions-Challenge in der Academy, das passt also ganz gut, das Thema. Prinzipiell musst du versuchen, auf mehreren Zeitebenen zu reflektieren. Also Tagesreflexion, Wochenreflexion, Monatsreflexion würde ich vorschlagen und dann Jahresreflexion. Also das versuchen wir, also das implementieren wir gerade. Und da ist es ganz einfach. Du wirst diese Achtsamkeit, natürlich, wenn du in dem Moment gerade zum Smartphone greifst und drauf schaust, wirst du vielleicht nicht so die Achtsamkeit drauf haben und wirst das jetzt gar nicht als Unterbrechung wahrnehmen, weil das ist jetzt einfach vielleicht für dich eine kurze Pause und dass diese kurze Pause dann da 2 Minuten, 10 Minuten ist, das kriegst du ja auch nicht so wirklich mit. Ja? Das heißt, du musst zuerst mal dich auf was komplett anderes schulen. Und das kannst du zum Beispiel mit der Tagesreflexion sehr, sehr gut machen. Ja? Ich kann dir gerne ein paar Fragen stellen, die ich empfehle, dass man sich bei der Tagesreflexion stellt. Ja? Am Abend, also sozusagen als letzte Aufgabe, bevor ich das Büro verlasse. Das wäre das optimale Zeitpunkt. Ja, da kann man sich zum Beispiel zu fragen, wie zufrieden bin ich mit meiner heutigen Arbeitsleistung? Habe ich an meinen Zielen gearbeitet? Habe ich an den wirklich wichtigen Aufgaben gearbeitet oder an den eher unwichtigen, an den leichteren sozusagen? Ja. Wie zufrieden bin ich mit der Performance meiner Termine und Meetings? Wie zufrieden bin ich mit der Power Hour? Ja. Wie habe ich ausreichend Pausen gemacht? Wie sieht meine Handy-Bildschirmzeit zum Beispiel auch aus? Ja? Wie zufrieden oder wie oft bin ich heute in meiner Power-Hour gestört worden oder generell gestört worden? Und wie sieht das Verhältnis Trash-Zeit zu Produktivitätszeit aus? Und wenn ich mir diese Fragen mal stelle und das regelmäßig, und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, über den wir schon geplaudert haben, nämlich Gewohnheiten, ja, dann trainiere ich mir selbst Achtsamkeit an. Ja, das heißt, diese Fragen sich am Ende des Bürotags zu stellen, wir haben dann so eine Smiley-Liste, also von einem freudigen Smiley über ein lächelndes, über ein neutrales, über ein trauriges und über ein weinendes, das genügt schon. Und dann vielleicht 1-2 Kommentare dazu zu schreiben. Und fertig ist das. Und damit habe ich das mal für den Tag für mich bearbeitet. Und der coole Effekt, der eintritt, nicht sofort, aber nach 1-2 Monaten tritt er ein, dass ich plötzlich, wenn ich das Smartphone zur Hand nehme, dass mich das schlechte Gewissen einholt und ich mir denke, ui, ich habe dann noch die Tagesreflexion. Also ich bekomme dann unter dem Tag schlicht und einfach gesagt auch die Aufmerksamkeit darauf, was läuft gerade falsch. Nur weil ich einmal am Ende des Tages mich selbst kontrolliere. Ja, das ist dasselbe, ein ähnlicher Effekt, wie wenn der Chef ins selbe Büro zieht plötzlich, wie ich selbst, wo ich selbst arbeite, dann wird sich meine Produktivität automatisch steigern. Das heißt, ich muss aber einfach für mich selbst sozusagen mir selbst über die Schultern schauen. Und wenn ich das regelmäßig tue, dann kann ich genau das feststellen, nämlich dass ich im Moment gerade unproduktiv bin. Ja. Und ich möchte das auch nochmal herausarbeiten, weil es so wichtig ist. Es geht jetzt nicht darum, jede Minute des Tages produktiv zu sein, ja, weil ich habe jetzt gerade vorher Trash-Zeit und Produktivitätszeit angesprochen. Auf Instagram zu sein, ja, kann durchaus auch was Positives sein, wenn ich es nicht gerade dann mache, wenn ich eine wichtige Aufgabe zu erledigen habe. Ja. Wenn ich es in den Pausen mache oder noch besser in den Pausen, ist es auch gar nicht so gut, noch besser nachher am Abend irgendwann. Verbringe eine halbe Stunde auf Instagram, ist doch vollkommen egal. Ja? Nur musst du wissen, dass es halt, wenn du gerade eine wichtige Aufgabe erledigen solltest, ist es Trash-Zeit. Am Abend ist es für dich vielleicht sogar Regenerationszeit. Ist vielleicht ein schlechtes Beispiel jetzt Instagram, aber ich glaube, man weiß, was ich meine.
Ja, vor allen Dingen, dass es in Ordnung ist, ne? Dass wir uns nicht überoptimieren wollen, sondern einfach darauf achten dürfen, dass das andere vermeintlich eben Produktivität kostet und auch im Zweifel gesundheitsbelastend wird. Und ich fand das jetzt so schön, Thomas, dass du herauskristallisiert hast, pass auf, es ist gar nicht so wichtig, dass wir uns in jedem Moment reflektieren müssen, sondern wir dürfen mal unsere Muster erkennen Und wir dürfen uns eben einfach auch da Dinge angewöhnen, wieder mit Routinen und Gewohnheiten eigentlich einen Rahmen zu schaffen, der uns dann eben sehr, sehr gut auch durch den Tag steuert. Und schon wird das ganz automatisch kommen, dass diese Phasen der Unproduktivität einfach abnehmen und auch ein höheres Wohlbefinden daraus entsteht. Denn ich glaube, das gute Gefühl einer abgehakten Checkliste, das kennen wir auch alle, dafür ist ja eigentlich da.
Ganz genau so ist es, ja, absolut.
Ja, klasse. Jetzt stelle ich mir die Frage, was hältst du denn eigentlich von To-Do-Listen? Haben die für dich eine Berechtigung und wie umfangreich sollten die vielleicht auch sein, wenn?
Ja, also für mich haben sie definitiv eine Berechtigung. Ich weiß aber, dass ein kleiner Prozentsatz der Menschheit To-Do-Listen fürchtet und also fürchten uns vielleicht mehrere, aber dass ein kleiner Prozentsatz To-Do-Listen nicht benötigt. Ja, es gibt einen ganz, ganz kleinen Anteil auch unter meinen Kunden. Ich würde den jetzt so auf 1-2% schätzen, die brauchen das nicht unbedingt und die sollen sich auch nicht damit herumquälen. Ja, man muss sich aber da schon ganz offen und ehrlich ins Auge sehen, gehöre ich tatsächlich zu diesen 1-2% oder rede ich es mir nur ein? Ja, das ist mal ganz,
ganz wichtig. Was zeichnet die denn aus, diese Menschen?
Ja, das sind eher mal die, ich sage jetzt mal, die kreativeren Menschen. Also gerade für Menschen aus kreativeren Berufen kann das ein Killer sein, ein absoluter Killer. Ja, weil wenn du dann nur nach To-Do-Liste abarbeitest, dann ist das für die einfach der Kreativitätskiller. Die können damit nicht umgehen und das ist so für mich die größte Sparte. Also so, ich habe zum Beispiel einen Kunden aus einer Werbeagentur mal gehabt, der ein unheimlich kreativer Kopf war, sich Werbestrategien zu überlegen. Und der hat gesagt, Thomas, wenn ich das auf meine To-Do-Liste schreibe, dann kommt da gar nichts aus meinem Kopf raus. Ja. Okay. Also die brauchen auch so ein bisschen dieses Unorganisierte, um daraus Ideen zu entwickeln. Ja? Wenn du zu denen gehörst und das funktioniert gut für dich und du bist zufrieden, dann passt es. Ja? Nichtsdestotrotz musst du halt andere Möglichkeiten finden. Also wir haben es dann bei ihm so ausgemacht und das ist meistens bei diesen Kunden eine gute Lösung, dass er 90% des Tages ohne To-Do-Liste verbringen darf, aber 10% seines Arbeitstages muss er eine verwenden. Und das funktioniert dann meistens gut. Ja? Also selbst die verwenden eine kleine To-Do-Liste zumindest. Ja? Ja. Aber die meisten brauchen eben eine. Und warum braucht man eine? Weil es einfach der rote Faden durch den Tag sein soll. Und das ist schon die erste missbräuchliche Verwendung einer To-Do-Liste ist schon, dass sie keinen roten Faden hat. Ja. Jeden Morgen stelle ich mich vor meinem Computer und ordne meine To-Do-Liste in der Reihenfolge ab, in der ich die Aufgaben abarbeiten will. Und das ist mein roter Faden. Das heißt, ich darf mich hier auch gar nicht in die Gefahr kommen lassen, dass ich sage, naja, mit was fange ich denn heute an? Ah, die erste Aufgabe, die ist zwar die wichtigste, oh, die ist schwer, die mache ich später. Ja, kennen wir alle. Ja, die mache ich später, später, später und irgendwann ist es spät, zu spät. Nein, also ich habe einen klaren roten Faden und auch das ist wieder nur Gewohnheit. Wenn du dir das mal aneignest und von der ersten zur letzten arbeitest, ist es super. Und im schlimmsten Fall, was bleibt über? Die gar nicht wichtigen Aufgaben bleiben im Notfall über, wenn wirklich irgendwas Außergewöhnliches passiert. Hat also mehrere Vorteile. Also du listest mal ganz, ganz wichtig Prioritäten. Sortierung und nach diesen Prioritäten muss ich sie auch abarbeiten. Dann steht auf meiner To-Do-Liste zum Glück nicht jeden Tag, aber doch auch häufig die sogenannte Eat-the-Frog-Aufgabe. Ja, das ist friss den Frosch, also eine grausige Aufgabe, die grausigste Aufgabe des Tages. Ja, warum? Solche Aufgaben verschieben wir auch gerne nach hinten, weil sie extremst unangenehm sind. Ja, wenn du diese Aufgabe aber, ja, immer geht es nicht als erstes am Tag, aber zumindest so schnell wie möglich erledigst, dann hast du die auf den Kopf und plötzlich hast du wieder einen Produktivitätsschub, weil du dir denkst, okay, diese schwere Aufgabe habe ich jetzt geschafft. Alles, was jetzt kommt, ist eigentlich einfach und es geht dahin. Ja, also das ist Eat the Frog-Aufgabe. Dritte Funktion, die To-Do-Liste hat, ist, dass sie mich vor Überforderung schützen muss. Ja, das heißt, ich lade jeden wirklich herzlich dazu ein, schreibt auf die To-Do-Liste nicht nur das To-Do, sondern auch die Zeit, die du geplant für die Abarbeitung hast. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und wenn dann am Ende du zusammenzählst und da kommen 19 oder 20 Stunden raus, wird es wahrscheinlich zu viel sein. Dann musst du neu planen. Ja, auch das ist ganz, ganz wichtig. Also Schutz vor Überforderung ist es für mich. Und wir hatten es schon in der ersten Podcast-Folge, einfach das Parkinson'sche Gesetz. Wenn ich dort hinschreibe, keine Ahnung, Podcast mit Ben schneiden oder was auch immer, 30 Minuten, dann weiß ich, diese Aufgabe dauert 30 Minuten und dann spiele ich nicht irgendwelche Jingles ein oder mache noch irgendwo Applaus rein oder sonst irgendwas, ja, was man da alles tun könnte, sondern ich fokussiere mich halt darauf, dass ich wirklich in diesen 30 Minuten dann fertig bin. Ja. Also das sind die Hauptaufgaben einer To-Do-Liste. Und weil die Frage auch oft kommt, wie soll ich denn eine To-Do-Liste führen? Das ist vollkommen egal. Ob du jetzt auf Papier führst, ob du ein Tool dazu nutzt und ob dieses Tool jetzt ein Checklisten-Tool ist oder ein Kanban-Board-Tool, find einfach heraus, womit du dich am wohlsten fühlst. Ja. Viel wichtiger ist, dass eben die Sachen roter Faden, Prioritäten, Eat the Frog vielleicht, Überforderungsschutz und Parkinson'sches Gesetz. Die vier Aufgaben muss eine To-Do-Liste erfüllen. Und wenn sie das erfüllt, dann hast du Ja, dann hat sie ihren Zweck erfüllt, dann ist es das perfekte Tool für dich, mit dem du deinen Tag strukturieren kannst.
Ja, das sind schon mal klasse Tipps. Ich erinnere mich im Übrigen an ein Zitat, das ich mal gelesen habe, das so inhaltlich lautete: Wenn du eine schwierige Aufgabe haben möchtest, dann musst du sie nur aufschieben. Dann wird sie das irgendwann. Das
Ja.
passt also sehr, sehr gut zu dem, was du gerade sagst. Thomas, ich nehme mir für heute noch eine von diesen besonders wichtigen Eat the Frog-Aufgaben vor. Ich habe eine im
Sehr gut.
Hinterkopf gerade. Jetzt bleiben wir aber beim Thema Tools, weil du es eben auch angesprochen hast. Gibt es so ein paar Sachen, die du empfehlen kannst zur Organisation, bestimmte Programme, die vielleicht wirklich sinnvoll sind?
Ja, also im Prinzip sind es vier Tools, die ich empfehlen kann. Also in meinem Fall sind es vier Tools, vielleicht sind es auch nur drei. Das erste ist unbedingt ein Aufgabenmanagement-Tool. Hat man gerade also ein To-Do-Listen-Tool. Ob du das jetzt, wie gesagt, auf Papier machst, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so die effizienteste Möglichkeit, das zu tun. Ich würde ein Tool vorschlagen. Ja, ich persönlich nutze das für TickTick. Warum nutze ich TickTick? Weil es einerseits ein Aufgabenmanagement-Tool ist und andererseits auch ein Habit-Tracker. Das heißt, ich habe das beides ineinander kombiniert, was für mich sehr, sehr positiv ist. Und was sehr, sehr gut ist. Aber im Prinzip, ob man da jetzt Todoist nimmt, ob man Meistertask nimmt, ob man, wie sie Remember the Milk und wie sie auch alle heißen, diese Tools nimmt, ist vollkommen egal. Das Tool muss einfach nur die Funktion erfüllen, die ich gerade vorher aufgezählt habe. Also diese vier Funktionen, das ist wichtig, ja. Dann kommt bei mir noch ich habe ein kleines Team um mich rundherum. Das heißt, da kommt für mich das Teammanagement-Tool hinzu. Da verwenden wir Meistertask. Das heißt, da kann ich Aufgaben verteilen, bekomme eine Nachricht, wenn die Aufgabe erledigt ist, kann die nochmal kontrollieren. Also das ist das Tool, das wir da verwenden. Funktioniert super und ist super, super effizient damit. Macht auch Time-Tracking und vieles, vieles mehr. Also für Freelancer auch super geeignet. Das ist das Zweite. Das Dritte ist natürlich ein Terminmanagement-Tool. Ja, das heißt, ist jetzt in meinem Fall ein einfacher Google-Kalender in Verbindung mit BookMe. Ja, da kann ich auch nur empfehlen, wenn du so ein Tool hast, wo du halt wirklich Termine freischalten kannst, wo ein anderer das wirklich dann buchen kann, ist das immer super, weil damit kannst du Termine kanalisieren. Ja, mein Meeting- und Admin-Tag ist normalerweise der Freitag. Das heißt, am Freitag passiert alles, was Meeting- und Admin-technisch ist. Und damit habe ich aber mich freigespielt Montag bis Donnerstag. Und es kommen meistens gar keine Fragen auf, weil die eben diesen BookMe-Kalender bekommen und das sind nur Freitagstermine. Ja, und jetzt ist der Mensch ist ja von Natur aus eigentlich faul. Ja, der Mensch, der fragt nicht nach, naja, Freitag will ich eigentlich nicht, sondern der sucht sich dann einfach für Freitag einen Termin aus und gut ist. Ja. Und so kann man das machen. Also zum Beispiel versuchen, wenn ich jetzt der Morgenmensch bin, den ersten Termin nicht vormittags stattfinden zu lassen, sondern alle nach hinten zu kanalisieren. Das wäre ein super Beispiel. Also das sind die Tools fürs Terminmanagement und dann noch ein Tool für Notizmanagement. Ja, um das auch so Second Brain ist da so ein Stichwort, das zweite Gehirn, um das irgendwo ablegen zu können. Auch da nutze ich Evernote. Bin ich jetzt nicht mehr ganz so happy damit wie früher. Es gibt momentan ein paar andere Tools, die ich teste. Aber du kennst das ja vermutlich, wenn man mal so ein Tool gewohnt ist und man scheut sich dann auch auf das alles zu übersiedeln und so weiter. Ja, es erfüllt noch seinen Zweck, aber ich bin jetzt guter Dinge, dass da ein bisschen was weitergeht bei Evernote. Die sind gerade übernommen worden von einem neuen Unternehmen. Also mal schauen, was da sich tut. Aber diese vier Tools, Aufgabenmanagement, Terminmanagement, Teammanagement, Notizmanagement, wenn ich das gut abgedeckt habe, dann kann ich vielleicht so nebenbei noch ein paar Apps mitlaufen lassen, die für andere Dinge ganz gut sind. Ja, aber ansonsten habe ich das Wichtigste, habe ich damit abgekrast. Genau.
Ja, klasse. Also da waren jetzt ein paar gute Tipps schon mal mit dabei. Und falls das hier jemand von Evernote hört, ihr könnt euch gerne mal an Thomas wenden. Der hätte ein paar gute Vorschläge, was ihr verbessern könnt.
Sehr, sehr gerne,
Er hat
ja.
auch schon mal ein Buch über euch geschrieben. Von daher es lohnt sich, mit ihm in Kontakt zu treten.
Genau.
Thomas, was ist denn, wenn Menschen sich jetzt besonders stark auf der Arbeit eingespannt fühlen oder immer das Gefühl haben, auf Abruf zu sein? Ich meine, es gibt ja auch Teile, der medizinische Sektor oder der Pflegesektor beispielsweise. Da ist das ja zum Beispiel sehr, sehr häufig auch einfach Baustein des Alltags, und sich dadurch in der Produktivität eingeschränkt fühlen. Hast du vielleicht auch für diese dann besonders anspruchsvollen Personen, will ich gar nicht sagen, sondern Berufszweige einen Tipp?
Ja, definitiv. Also zunächst einmal trotzdem die Empfehlung, überprüfe die Erwartungshaltung. Ja, ich merke es immer wieder, wenn ich in Unternehmen reingehe, dass die Erwartungshaltung komplett unterschiedlich ist. Also der Angestellte hat eine Erwartungshaltung, dass er auch am Wochenende seine E-Mails ablesen ruft, muss ja, oder abrufen muss und teilweise die wichtigsten bearbeiten muss. Und dann sind wir so im Gespräch, Vorgesetzte und so weiter. Und der Vorgesetzte sagt, das erwarte ich doch gar nicht. Um Gottes Willen, mach Wochenende. Ja. Also die Erwartungshaltung abklären, das ist oft leider Gottes in Unternehmen recht nebulös oft. Also einfach zu hinterfragen, wann muss ich denn auf Abruf bereitstehen? Ja, auch ich komme auch aus dem Sozialen. Sozialsektor, war früher Sozialpädagoge und ich habe das auch abgeklärt. Also ich wusste dann, okay, es kann zwischen 8 und 10 Uhr vormittags kann ein Anruf kommen, dass irgendwas passiert, wenn bis 10 Uhr keiner gekommen ist, das war dann so auch abgeklärt, dann kommt auch nichts mehr. Ja? Also das immer zu hinterfragen, Erwartungshaltung und das zu vielleicht auch zu verschriftlichen im Team oder im Unternehmen oder was auch immer, macht definitiv Sinn. Ja? Also das auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Dann natürlich auch so, wie soll ich sagen, die Möglichkeiten ausloten. Ja? Da tun sich vor allem fremdbestimmte Personen sehr, sehr schwer. Ja? Also ich kann jetzt meinem Chef zum Beispiel vielleicht nicht fragen nach dieser Power Hour. Ja? Oder ich kann doch mir nicht erlauben, jetzt auf einmal nur Meetings nur noch nachmittags abzuhalten oder ähnliches. Ja? Da muss ich schon sagen, da ist auch die Kommunikation wichtig. Ja, das heißt, dass ich mal wirklich zu meinem Vorgesetzten sage, lieber Chef, oder das beste Beispiel, wo ich es immer mache, ist so Nein sagen lernen. Ja, dass ich nicht sage, nein, das mache ich nicht. Natürlich kann ich jetzt nicht zu meinem Vorgesetzten sagen, nein, das mache ich nicht, sondern dass ich ihm einfach den Ball zurückspiele. Dass ich sage, lieber Chef, ich hätte jetzt noch die folgenden wichtigen Aufgaben im Projekt A und B zu erledigen. Jetzt schickst du mich auf dieses Meeting, wo ich glaube, das hat nicht so die hohe Priorität. Was ist denn deine Meinung? Beides schaffe ich nicht. Was soll ich denn eher tun? Ja, und damit spiele ich den Ball zurück an ihn, und wenn der Chef nicht ganz komplett hinterm Mond lebt, dann wird er ja auch abschätzen können, was hat die höhere und bessere Priorität, und damit kann ich mir viel, viel erleichtern, also immer wieder diese Rückfragen zu stellen, und man muss da auch die Vorgesetzten zum Teil im Schutz nehmen, die haben ja nicht nur zwei oder drei, die unter ihnen arbeiten, sondern oft 20 oder 30, und da kannst du einfach keinen Überblick mehr haben, wer was zu tun hat, und mit diesen Rückfragen kann ich mir das Leben einfach leichter machen, ja. Dann auch so Abgrenzungsritual schaffen, weil du sagst, hast gerade auch so im Pflegebereich und so. Also ich habe das in meiner Zeit als Sozialpädagoge auch immer ganz gut geschafft, um die Probleme nicht mit nach Hause zu nehmen. So immer, mein Ritual war es halt, wir haben so eine Tür gehabt, die relativ schwer ins Schloss gefallen ist. Und ich habe die dann immer so ein bisschen fester zugehört, und dann kam so ein dumpfer Knall. Und dieser dumpfe Knall war für mich immer so das Zeichen, okay, jetzt darf ich all das, was in Arbeit ist, darf ich hier lassen. Und jetzt beginnt meine Freizeit und ich gehe unbelastet sozusagen in die Freizeit. Auch das ein sehr, sehr schöner Punkt. Ja. Das kann ich empfehlen, dann natürlich auch sich selbst Grenzen zu setzen. Also ich kenne auch sehr gute Freunde von mir, arbeitet im Pflegebereich. Auch da natürlich zu sagen, setz dir aktiv Grenzen. Ja, wenn du sagst, das mache ich nicht oder das will ich nicht mehr oder ich will nicht stets abrufbereit sein, dann such die Kommunikation mit dem Vorgesetzten und sag, okay, vielleicht an den und den Tagen oder führe mal Bereitschaftstage ein, aber ich will zumindest einen Tag in der Woche haben, wo ich nicht Angst haben muss, dass das Telefon läutet, wo ich vollkommen unbefreit sein kann. Also wirklich da auch wieder die Grenzen klar in den Boden zu schlagen und zu sagen, okay, so weit gehe ich, aber viel mehr will ich nicht. Ich glaube schon, dass da jeder Arbeitgeber auch bereit ist, das irgendwie mitzutragen. Ja, man muss sich ja nur Lösungen überlegen. Das meistens ist nicht das Problem, dass es keine Lösungen gäbe, sondern das Problem ist halt einfach, dass so vieles unangesprochen bleibt. Ja? Und da kann man sich auch durchaus mit Supervisoren oder ähnliches jemanden ins Boot holen, der das dann diesen Prozess auch leiten kann. Das kann ich auch nur empfehlen, das wirklich zu tun. Ich komme selber aus dem Sozialbereich, ich weiß, es ist manchmal sehr, sehr schwer. Und da ja, kann ich nur diese Tipps mit auf den Weg geben. Das ist das, was mir dazu einfällt.
Ja, klasse. Du hast es jetzt auch schon einmal so ein bisschen mit angesprochen. Auch Führungskräfte haben natürlich einen großen Einfluss auf das Thema Organisation oder zumindest auch Eigenverantwortung mit zu übertragen, mit zu schulen. Hast du da ein paar Tipps für Führungskräfte, was die machen können, um diese wichtigen Prozesse auch mit zu unterstützen?
Ja, definitiv. Also zunächst einmal eins ganz, ganz wichtig, wer sich selbst nicht managen kann, kann auch keine anderen managen. Ja, das ist mal ganz, ganz wichtig. Deswegen kommen viele Führungskräfte auch zu mir, die das wissen und die sagen, ich kann selbst nicht Vorbild sein, ich bin selbst ein Chaot, dadurch ist mein ganzes Team chaotisch. Ja, ist ja vollkommen klar. Ja, und das legt sich dann auch. Also ich muss schon als Führungskraft, darf ich jetzt nicht vom Wasser predigen und den Wein trinken. Also das funktioniert nicht. Das heißt, ich muss schon selbst auch das umsetzen, was ich von meinem Team verlange. Das möchte ich immer vorausschicken hier. Ansonsten gibt es einige Dinge. Wir haben schon ein bisschen was angesprochen gehabt. Zum Beispiel eben diesen Kommunikationsführerschein. Wie kommuniziere ich? Da kann ich mir das Leben extrem erleichtern und auch den Mitarbeitern Struktur geben. Ja, wann kommuniziere ich wie, wäre so ein Beispiel. Oder die Power Hour in der ganzen Abteilung einzuführen und dass man wirklich sagt, okay, von bis ist absolute Funkstille, wir stören uns nicht gegenseitig, wir stören niemanden anderen. Ja. Es gibt vielleicht eine Person in der Abteilung, die fängt alle Telefonanrufe ab und vertröstet alle auf später. Ja, also da hat man unheimlichen Leverage, ja, unheimliches Potenzial. Das ist eine Möglichkeit. Dann natürlich delegieren zu lernen, ist auch für Führungskräfte enorm wichtig. Ja. Ich kann auch eins aus Erfahrung sagen, wenn das Delegieren nicht funktioniert, dann liegt zu 95% die Schuld dabei beim Sender und nicht beim Empfänger. Ja, auch aus meiner eigenen Erfahrung habe ich das feststellen dürfen und stelle es heute noch immer wieder fest. Ja, also wenn mein Assistent mich mit Rückfragen quält, ja, dann weiß ich schon, ich habe was falsch gemacht. Ja, ich hab das nicht gut erklärt und ich habe das nicht gut kommuniziert. Also das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man da ein paar Regeln beachtet, funktioniert das auch sehr, sehr gut. Kann man sich selbst viel Arbeit vom Leib halten und kann auch die Mitarbeiter immer dazu, also ich beim Thema Delegieren nehme ein Beispiel her. Bis wann will ich Rücksprache haben? Also wenn ein großes Projekt ist, ja, sage ich dann, ich will wöchentlich am Freitag einen Bericht von dir haben. Was ist in dieser Woche gestehen? Wo gibt es vielleicht Probleme? Wo brauchst du meine Hilfe? Damit kanalisiere ich schon wieder alles auf den Freitag. Ja? Also alle Rückfragen wird sich der, die nicht dringend sind, wird sich dieser Mitarbeiter für Freitag aufheben. Dann kann ich das mit ihm bearbeiten und kann schon die Ziele für die nächste Woche setzen. Und wenn ich das als Vorgesetzter, diese Zielsetzung gemeinsam mit dem Mitarbeiter mache, dann gebe ich dem ja schon Struktur mit. Ja? Das ist auch ein sehr, sehr cooles Ding. Ja? Dann haben wir schon angesprochen, Firmenwiki oder Abteilungswiki, ja? Dass ich dort wirklich die wichtigsten Dinge implementiere. Wenn mal wirklich dann ein Mitarbeiter fehlt, kann das jederzeit ein anderer übernehmen, weil da gibt es eben eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, dass ich es rausbekomme oder eine Videoanleitung oder ähnliches. Ja? Und dann natürlich gezielte Unterstützung. Also ich kenne ja als Vorgesetzter hoffentlich so ein bisschen meine Schäfchen und ich weiß, dass Mitarbeiter A das Smartphone zu oft in der Hand hat und Mitarbeiter B vielleicht doch zu viel Zeit am Kaffeeautomaten verbringt oder ähnliches. Ja, dann kann ich das natürlich im Gespräch gut einbringen lassen und kann sagen, hey, mach das doch ein bisschen anders und ich gebe dir das und das mit auf den Weg. Also da auch ein bisschen als Mentor aufzutreten, aber das kann ich halt nur, wenn ich selbst im Griff habe. Das ist, glaube ich, das Beste, was man tun kann.
Ja, sich selbst im Griff haben, das ist die perfekte Überleitung. Lieber Thomas, erstmal vielen Dank schon mal für die tollen Tipps. Also ich habe jetzt das Gefühl, dass da unfassbar viel drinsteckt. Auch für mich hat das hier die ganze Zeit immer wieder Klick gemacht. Das sind wirklich tolle Herangehensweisen, um eben selber auch mit der Zeit verantwortungsvoller umzugehen. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen was zu deinem Trainings fragen, weil ich, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hast du eine Akademie, ne, in der du eben diese wichtigen Dinge auch vermittelst, wichtige Schritte, um eben dahin zu kommen, mit seiner Zeit besser umzugehen. Kannst du ein bisschen verraten, was sich dahinter verbirgt, mit wem du vielleicht auch teilweise da zusammenarbeitest? Ich glaube, es sind ja nicht nur Führungskräfte oder Unternehmen, die bei dir sind, sondern auch Menschen, die das für sich selber einfach wünschen, ihre Zeit besser zu nutzen und was die vielleicht auch damit so erreichen können. Wenn du uns da so ein bisschen einfach mal reinspixen lässt, fände ich das total schön.
Ja, sehr gerne. Also wie du schon sagst, das ist für Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, aber auch Angestellte und Studenten sind drunter. Ja, und das ist auch gut so, weil es gibt ja keinen Unterschied, ob du dich selbst managen musst als Student, als Angestellter oder als Führungskraft oder Unternehmer. Es sind die gleichen Herausforderungen, in anderer Intensität natürlich, ganz klar. Ja, aber im Prinzip die gleichen Voraussetzungen. Was verbirgt sich hinter der Academy? Es sind über 50 Videokurse zu all diesen Themen, die wir hier eigentlich angesprochen haben, angefangen von Gewohnheit, Selbstdisziplin bis hin zu Planung, Reflexion, Umgang mit Druck und Stress und vieles, vieles mehr. Und jetzt braucht keiner Angst haben und sagen, um Gottes Willen, 50 Videokurse. Ja. Wir haben das so gelöst, dass wir ja wirklich auch die Zeit, die die Leute in der Academy verbringen, möglichst effizient und effektiv gestalten wollen. Deswegen gibt es einen Fragebogen, den füllt jeder aus, der in die Academy kommt. Und dann gibt es einen individuell zusammengestellten Lehrplan, der umfasst meistens 10 dieser Kurse, maximal 10 dieser Kurse, wo wir wirklich schauen, okay, wo sind die größten Probleme und wo können wir den Hebel ansetzen, wo ist der Hebel am höchsten? Ja, und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Du hast schon angesprochen, die Office Hour ist immer in den Morgenstunden. Da kann man individuelle Fragen stellen. Das ist auch immer was gut funktioniert. Wir haben Workshop des Monats, wo wir uns ein Spezialthema annehmen. Wir haben jetzt gerade die Reflexions-Challenge am Laufen, wo alle gemeinsam daran arbeiten, die Reflexion zu verbessern. Auch das ist immer so, wenn mehrere daran arbeiten, ist das auch immer was Cooles. Ja, und so ist das aufgebaut. Dazu gibt es Community-Foren und viel Spaß auch einfach, weil ich denke, Spaß gehört zum Lernen einfach dazu. Das ist es, was da drinnen ist, wenn man Lust und Laune hat und Erfolge. Also wir nehmen es ja so ein bisschen wie Barship. Wir verlieren ab und zu mal Kunden und freuen uns drüber. Also nein, es funktioniert schon sehr, sehr gut. Was ich halt immer auch dazu sage, wenn sich jemand dafür entscheidet, du brauchst 30 bis 60 Minuten pro Woche an Zeit, dass du da drinnen dich verbringst, dass du das wirklich auch lernst. Also es ist jetzt nicht Hand auflegen und gut wird's, das passt nicht. Und es ist etwas, das nicht von heute auf morgen passiert. Also wir sagen, mindestens 12 Monate solltest du drinnen bleiben, damit das wirklich gut funktioniert, weil es ja auch darum geht, Gewohnheiten zu implementieren und das dauert eben seine Zeit. Die durchschnittliche Verweildauer ist 16 Monate sogar auf der Plattform von unseren Kunden. Ja, und wir freuen uns halt einfach, und das passiert relativ flott, dass viele halt sehr, sehr schnell für dieses Thema Feuer und Flamme sind, weil sie einfach sehr, sehr schnell sehen, wie sich die Leistung verbessert, die Arbeitsleistung, aber auch das Wohlbefinden. Ja, es ist besteht da zwischen Selbstmanagement und Selbstvertrauen eine hohe Korrelation. Und das ist auch etwas, was die Leute sehr, sehr schnell mitbekommen. Und deswegen, also die, die es wirklich ernst nehmen und die, die wirklich die 30 bis 60 Minuten investieren, die können sagen, dass sie nach 12 bis 16 Monaten wirklich viel, viel effektiver, viel, viel effizienter sind und dadurch wieder mehr Zeit für sich selbst und die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben. Und die Arbeitszeit nicht im Stress verbringen, sondern auch dort möglichst entspannt und erfolgreich das tun können. Und das ist das Ziel. Und damit haben wir große Erfolge. Und das freut mich riesig.
Ja, klasse. Klingt unglaublich spannend. Und ich lade dich jetzt einfach nochmal zum Abschluss ein. Verweil doch mal so einen kurzen Moment in dem Gefühl, wie ist so ein richtig produktiver Tag, in dem du richtig was geschafft hast, in dem du vielleicht wirklich nicht nur die dringlichen, sondern auch an den wichtigen Themen gearbeitet hast und das Gefühl, wirklich etwas weitergebracht zu haben, was dir persönlich einfach unglaublich wichtig ist. Und wie gesagt, mehr Zeit kann man sich eben nur, und das ist vielleicht auch das Credo unseres Podcasts mit dir, lieber Thomas, die kann man sich eben nicht irgendwo kaufen, die kann man auch nicht im Lotto gewinnen oder sowas. Ja. Das ist eine Form, sie sich zu erarbeiten. Aber wenn man eben die richtigen und cleveren Schritte einleitet, dann hat man eigentlich viel mehr geschafft in weniger Zeit und dann darf es auch gerne drumherum ordentliche Portionen an Spaß und auch mal an kleineren, ich nenne sie jetzt mal in Anführungszeichen, Trash-Zeiten geben. Ganz lieber genau. Thomas, ich freue mich riesig und danke dir nochmal für deinen tollen Input. Ich würde dir sehr gerne zum Abschluss nochmal kurz das Wort übergeben, wenn du noch irgendwas hast, und sag an dieser Stelle schon mal an euch danke, dass ihr dabei wart, und nochmal danke, Thomas, an dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Ben. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Ja, wer rechtzeitig darauf schaut, dass er es hat, wenn er es braucht, das war so ein Werbespruch einer österreichischen Bausparkasse, glaube ich. Aber er passt einfach gut auch zum Selbstmanagement und zum Zeitmanagement. Je rechtzeitiger du darauf schaust, umso eher hast du es zur Verfügung und umso mehr kannst du das Leben im Anschluss genießen. Deswegen wünsche ich dir einfach viel, viel Erfolg bei deinem Zeit- und Selbstmanagement-Skills-Aufbau und ja, viel Erfolg auch für deine Zukunft. Danke fürs Zuhören.